Welcome to Lights Out F1, your weekly Formula One podcast with JJ and Leo.
Und damit, are you ready to rumble? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Lights Out F1 Podcast mit Leo. Herzlich willkommen. Wir sind zurück in Chinatown.
Moin Leute, sehr geiles
Intro. Oh. Das ist immer so dieses Gegenspiel. Ich völlig hyped und dann kommt die beruhigende
Stimme ganz beruhigend, Mensch. Ganz beruhigend steigen wir erstmal ein. Aber moin Leute auch von meiner Seite. Wir hatten den Japan-GP gerade hinter uns. Als nächstes kommt der China-GP, hatten wir lange nicht mehr, seit Covid ausgefallen, jetzt endlich wieder mit auf dem Grid. Sehr geiler Track auf jeden Fall, High Speed. Und wir haben einiges gelernt beim Japan-GP, haben natürlich wieder einiges, was wir mit euch diskutieren wollen oder miteinander diskutieren wollen, hören natürlich gerne wie immer eure Meinung dazu. Kleiner Preview zum China-GP, kleine Lights Out Teammates Challenge, ihr kennt den Ablauf. Und ein paar geile News haben wir auch noch heute mit rein. Ein paar Rumors, die sich durch das Paddock durchspreaden. Wir fangen mal damit an, würde ich sagen, dass wir über Williams sprechen. Williams hat in Australien, beziehungsweise Albon hat in Australien das Auto weggeschmissen. Ja? Williams baut ein neues Chassis, muss Albons Chassis reparieren. Albon fährt mit Logans Auto. So. Das Chassis kriegen sie sogar repariert bis Japan, bedeutet aber wieder, dass Williams mit zwei Chassis nur da ist. Ein repariertes Chassis, nicht optimal, wenn es repariert ist, und ein frisches Chassis. Alter. So, Albon kriegt sogar das frische Chassis. Logan Sargeant muss mit dem reparierten Chassis fahren und haut sich im Practice schon so raus, dass er das gesamte Auto schrottet. Gesamtes Auto, Gott sei Dank bleibt das Chassis heil, aber alles andere, Bremsen im Arsch, Gearbox im Arsch, Reifen kaputt, Radaufhängung kaputt. Wirklich, also das ganze Auto geschrottet, hat wirklich Glück gehabt, dass er das Chassis nicht kaputt gemacht hat. Aber natürlich schon mal ein super Start ins Wochenende, abgesehen davon, dass es wahnsinnig viel Geld kostet, das Auto zu reparieren. Kann er natürlich an den weiteren Practice-Sessions nicht teilnehmen. Qualifiziert sich dann irgendwie für P19 im Qualifying. Und dann kommt Albon, der ja Logans eigentliches Chassis fährt, das komplett normale Heile, und hat ein Racing-Incident, wohlgemerkt ein Racing-Incident, aber kommt mit Danny Ricciardo in Kurve 1, Kurve 2 zusammen, direkt in der ersten Runde, und haut das Auto auch weg. So, bedeutet, Logan Sargeant ist der einzige Fahrer, der mit einem reparierten Chassis dann irgendwie versuchen muss, in die Punkte zu fahren. Passiert eh nicht, der hat bislang einen Punkt in seiner Karriere geholt beim USGP in Austin, Texas. Letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert. Und anstatt, dass sich Williams jetzt endlich mal nach diesem wirklich desaströsen Start in die Saison, was jetzt Reparaturen angeht, auf die Entwicklung des Autos fokussieren kann, müssen sie sich immer nur darum kümmern, dass sie das Auto reparieren können. Und so kann ein Team wirklich nicht nach vorne kommen. Sie werden jetzt in China wieder wahrscheinlich werden zwei Chassis haben, werden da wieder antreten, aber immer dieses reparieren müssen und in der Factory neue Sachen produzieren müssen, beziehungsweise alte Designs neu produzieren zu müssen, anstatt sich darum zu kümmern, neue Designs zu produzieren, wird sich im Ende der Saison wirklich negativ auf die Team-Performance ausschlagen. So viel erstmal zu Williams.
Ja, so viel erstmal zu Williams. Das hast du sehr schön gemacht. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Machen wir aber mal weiter, würde ich sagen. Das war ja nicht das Einzige. Richtig? Ja, machen wir mal weiter. Also, wir reden mal vielleicht über unseren geliebten Honey Badger, Daniel Ricciardo. Bei dem Mann ist nämlich gerade sind die Hummeln unterm Hintern, würde ich mal sagen. Jetzt wirklich, das hat sich seit Saisonstart schon so durchgezogen. Der Mann ist kontinuierlich hinter seinem kleinen japanischen Teamkollegen Yuki Tsunoda. Und das ist natürlich schwierig, als Erfahrener im Schwesterteam von Red Bull Vor der Saison wirst du noch mehr oder weniger vielleicht als Kandidaten nach Sergio Perez gehandelt, also als Ablöse von Sergio Perez gehandelt. Mittlerweile sieht es fast schon danach aus, als wenn Danny Ricciardo gerade mal so noch diese Saison mitmacht und dann von Liam Lawson, der ja wirklich stark war letzte Saison, als er gefahren ist, abgelöst wird. Und allgemein natürlich gibt's auch nicht genug Beweggründe für ein Team wie die Racing Bulls oder Visa Cash App, wie auch immer, einen erfahrenen Fahrer für mehrere Millionen zu halten, wenn du einen großen Nachwuchsfahrer für wenig Geld bekommen kannst, der möglicherweise ja deutlich besser fährt. Das ist natürlich schon problematisch für Danny Ricciardo, weil er mit Sicherheit, sollte er nicht besser werden und sollte er sich nicht fangen, mit Sicherheit auch nicht von einem anderen Team genommen wird. Also das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wir reden natürlich später noch über Haas, aber bei denen steht ja auch schon ein anderes Talent in den Startlöchern. Bei Williams, die sind eigentlich ziemlich gut gedeckt und er selber möchte sich ja auch nach oben arbeiten und nicht weiter nach hinten im Feld. Deswegen sehe ich da gerade ein bisschen so Probleme. Vielleicht noch bei Alpine, bei seinem alten Team, was ja mal Renault war, aber eine große Zukunft sehe ich Stand jetzt bei Danny Ricciardo nicht. Fakt ist aber auch, die Saison geht noch wahnsinnig lange. Das war gerade erst das vierte Rennen, glaube ich, vielleicht fünfte. Und er hat natürlich noch genug Zeit, sich zu fangen. Müsste jetzt aber vielleicht mal in China anfangen. Eine Strecke, die er ja ziemlich gut kennt.
Ja, er ist einer der vielleicht wenigen Fahrer, die Strecke sehr gut kennt. Wir kommen da später auch noch drauf zu sprechen. Es gibt viele Rookies, die Strecke noch nie gefahren sind. Aber, also, du siehst einen Carlos Sainz, der auf dem Markt ist. Ja, gut, Alonso sprechen wir gleich drüber, hat einen neuen Vertrag bei Aston Martin. Aber was jetzt in dieser Saison passieren wird, sobald Mercedes und Red Bull ihre Sitze bekannt geben, wird wahnsinnig krass sein. Und Danny Ricciardo, meiner Meinung nach, hat da wirklich wenig Chancen, bei Red Bull den zweiten Sitz zu bekommen. Insofern sehe ich die Chancen da gen Null, außer er dreht jetzt die Saison komplett um. Im Moment wird er von Yuki Tsunoda absolut komplett abgebügelt, sowohl im Qualifying als auch im Race. Gut, das letzte Wochenende, dafür konnte er nichts. Er hat nach links gegen Stroll verteidigt. Man sieht ganz klar in den Aufnahmen, dass er nach links guckt in den Spiegel, sieht deswegen Albon nicht, der rechts von ihm ist. Dann waren sie verkeilt. Danny Ricciardo hat Platz gelassen nach rechts, aber auch nicht anscheinend nicht genug. Die beiden landen zusammen in der Mauer durch. So. Auf jeden Fall bekommt er jetzt sogar für China ein Update vom Chassis, was ihm angeblich, so wie es gebaut wurde, passen soll oder ihm liegen soll. Deswegen hoffen wir jetzt, dass wir in China dann mal einen Schritt nach vorne sehen an seiner Seite. Red Bull sehen wir ein ganz klares 1-2-Victory, 12 Sekunden Vorsprung von Max Verstappen, ganz klares Ding. Als nächstes Carlos Sainz, also ganz klar im Moment die Nummer 1 im Team bei Ferrari meiner Meinung nach. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr arbeitslos ist. Was meinst du?
Carlos Sainz. Ja, natürlich nicht. Der Mann ist im Moment einer der besten Fahrer im auf dem Driver-Markt. Und stand jetzt einmal kurz Pause für das Schluckgeräusch von Dio auf der anderen Seite. Und Stand jetzt ist er auch der bessere Fahrer in dieser Saison im Vergleich zu Leclerc. Der hat wirklich eine wahnsinnige Streak und scheint jetzt wirklich sein Potenzial ausschöpfen zu können, sein ganzes Potenzial. Naja, man geht ja schon davon aus, dass er bei Mercedes einen Vertrag unterschrieben hat. Kann ich mir Stand jetzt nicht wirklich gut vorstellen, da Toto Wolff wirklich mehrere Male schon betont hat, dass er sich noch einige Wochen lassen wird mit der Entscheidung der Fahrer. Der einzige Grund könnte sein, dass er in konkreten Gesprächen mit Sainz und seinen Vertretern war und dass die aber dann klar gemacht haben, ja, entweder jetzt oder ich gucke mich woanders um. Aber ich kann mir ehrlich gesagt bei gutem Willen nicht vorstellen, dass der Toto am Wochenende noch sagt, ja, wir warten noch, wir haben noch genug Zeit. Und dann eine Woche später announced wird, dass Sainz zu Mercedes geht. Weiß ich nicht. Für Sainz wäre es natürlich Stand jetzt wahrscheinlich noch die beste Wahl. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Red Bull zu ihm Nein sagen würde. Und nicht mit Perez gerne austauschen würde. Aber ja, schwierig. Es bleibt nur abzuwarten, wie Sainz jetzt weiterfahren wird. Welches Team ihn am Ende holen kann. Aber ich glaube nicht, dass Mercedes schon den Vertrag unterschrieben hat mit ihm.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist nur ein Rumor. Sainz sagt selber, er ist mit allen Teams am Sprechen. Ich glaube, das ist auch der völlig richtige Move. Aber lass uns doch mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Du und ich hier, heute auf den Mittwoch. Nehmen wir an, Sainz geht zu Mercedes. Ja?
Ja.
Was macht Red Bull? Behält Red Bull Perez? Tauschen sie Perez aus? Wo würde Perez hingehen?
Ja, die Frage ist ja immer, was brauchst du jetzt zum Beispiel als Red Bull und was kannst du bekommen? Red Bull braucht keinen, man muss es jetzt mal so sagen, Red Bull braucht keinen Championship-Fahrer mehr. Sie haben nämlich das Jahrhunderttalent in Form von Max Verstappen, der, wenn sie ihm das Auto geben, mit Sicherheit die Championships holen wird, Stand jetzt, die er holen kann. Stand jetzt. Max Verstappen ist ein Jahrhunderttalent, wird einer der Großen in Reihe mit Senna, Schumacher, Hamilton, Vettel, Prost und wie sie nicht alle heißen. Das ist klar. Perez ist ein schwieriger Fahrer, auf den du dich nicht verlassen kannst, wenn Max Verstappen ausfällt, aber auf den du dich zumindest verlassen kannst, dass er dir das gibt, was er muss. Ja, insofern ist er ein gutes Pferd, was nie höher springt, als das es muss. Denn er irgendwie schafft das ja schon, gute Leistungen zu zeigen. Jetzt in Japan wurde er ganz klar Zweiter, easy money. Deswegen die Frage ist wirklich, brauchst du einen anderen Fahrer? Angenommen, Sainz geht zu Mercedes, wen gibt es dann da noch? Sie werden mit Sicherheit keinen Sebastian Vettel aus dem Retirement holen. Mit Sicherheit werden sie jetzt auch keinen Hülkenberg dann holen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Perez ist natürlich kein junger Hase mehr, ist jetzt aber auch nicht Ü40. Ich glaube, Perez würde dann nochmal einen Einjahresvertrag unterschreiben. Natürlich vorausgesetzt, er zeigt jetzt gute Leistungen, er bleibt am Ball und kann weiter gute Leistungen zeigen. Das wäre natürlich die Voraussetzung dafür. Sollte Perez bei Red Bull rausfliegen, wage ich zu bezweifeln, dass er einen so renommierten und so guten Stand im Paddock hat, dass ihn tatsächlich ein anderes Team noch möchte und wenn, dann wahrscheinlich eher eines der Bottom-4-Teams.
Okay, faire Nummer. Über Perez haben wir gesprochen, Mercedes-Sitz bleibt weiterhin unserer Meinung nach ungeklärt, aber Rennwochenende, P7, P9 relativ schwach, Toto Wolff sagt selber, sagt aber selber, dass die Plätze nicht ganz widerspiegeln, wie das Wochenende für Mercedes ablief. Also P7 und P9 natürlich eigentlich relativ schlecht, aber Toto sagt, sehr viele wichtige Daten gesammelt, Daten, die zeigen, dass sie in die richtige Richtung entwickeln. Er nennt es selber Live-Testing, was sie betrieben haben. Insofern Mercedes hoffentlich jetzt langsam die Spur gefunden, nachdem sie jetzt 2 Jahre mit dem Auto wirklich rumgeeiert sind und gar nicht wussten, wie es und wo es hingehen soll. Hoffentlich finden sie jetzt mal eine Designrichtung, die dann Sinn macht und dass wir jetzt auch wirklich sehen, dass die einen Schritt nach vorne machen. Aktuell Mercedes ganz klar viertstärkste Kraft. Wenn man sich überlegt, dass die vor 3 Jahren noch um den Titel gekämpft haben und in den letzten 10 Jahren 8 Consecutive Constructor Championships und 8 Driver Championships geholt haben, ist das schon ein krasser Downfall.
Auf jeden Fall. Sieht man nicht oft, wobei man natürlich schon sagen muss, die Formel 1 lebt ja auch irgendwie von diesen Zyklen. Leider in letzter Zeit, muss man fast schon sagen. Es ist nicht so, als wenn alle Teams in jedem Jahr um den Titel fahren können oder zumindest mehrere Teams. Oft ist es so, dass man die Red Bull Dominance von 2010 bis 2013 hatte, dann hatte man Mercedes, jetzt hat man Red Bull wieder. Vielleicht kommt jetzt Ferrari, die sehen ja wirklich so aus, als hätten sie einen starken Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und was Mercedes jetzt macht, mal gucken. Man muss sagen, ja, viertstärkste Kraft, aber auch nur, weil Aston Martin noch immer an Stroll festhält. Alonso schafft es ja schon on a daily basis, jetzt vielleicht übertrieben, on a weekly basis, Minimum einen der beiden Mercedes-Fahrer zu outperformen. Und zu Aston können wir ja vielleicht dann auch mal die Überleitung finden. Die große Frage, laut Medienberichten ist nicht nur jetzt Alonso offiziell in festen im Sattel, fest im Sattel, hat nämlich einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, was auch wirklich der Wahnsinn ist, als 43-Jähriger, 42-Jähriger, 44-Jähriger noch einen Multi-Year-Contract zu bekommen. Aber laut Medienberichten ist jetzt wohl auch Stroll weiter fester Bestandteil des Teams, auch in den nächsten Jahren. Und das ist mittlerweile einfach nur noch eine Disgrace. Am Anfang des Podcasts, als wir hiermit angefangen haben, vor 2 Jahren, haben wir schon gesagt, der Mann hat nichts in der Formel 1 zu suchen. Und
naja, nichts zu suchen, wenn er ist was ein bisschen hart. Er hat auch Juniorklassen gewonnen.
Ja, aber
für mich scheint es manchmal so, als hätte er einfach gar keinen Bock mehr zu fahren. So, ja, beschwert sich nur. Dieses Wochenende hat er sich wieder beschwert, dass sein Team irgendwie den falschen Rear Wing ausgesucht hat, dass die Strategie nicht gepasst hat, bla bla. Also er ist ja auch maßgeblich mit in der Entscheidungsfindung da, was Strategie und Rear Wing und sowas angeht, mit dabei. Er ist übrigens der Erste, der das Update bekommen hat auch, ja. Also Alonso ist mit dem alten Package gefahren und Stroll mit dem neuen. Und wenn wir uns zurückerinnern, Sebastian Vettel hat auch immer als Zweiter das neue Package bekommen. Da sieht man mal, wie er präferiert wird. Ja, wenn es Upgrades gibt, dann kriegt er die als Erstes. Und man muss sagen, dass das Potenzial von dem Team natürlich ungeheuer ist, weil sie jetzt die ganze neue Factory in Silverstone aufgebaut haben, eigenen Windkanal. Alonso, als er bei Aston Martin angefangen hat, hat er gesagt, you look for ingredients, wie er es gesagt hat, also ingredients, also sozusagen Bestandteile eines Teams, die ein gutes Team ausmachen. Und er sagt, entweder man gewinnt oder man gewinnt nicht. Da gibt es keinen, da und dazwischen unterscheidet er nicht. Aber er sagt, weshalb er sich dazu entschieden hat, zu Aston Martin zu gehen, ist, weil er gesehen hat, dass die Ingredients für einen Sieg dort am besten sind und die Long-Term-Planung. Dazu fällt mir gerade ein, was Long-Term-Planung angeht, hat Aston Martin wohl auch ein Riesen-Package an Adrian Newey ausgeschrieben, dass der zum Team kommt, quasi Blankoscheck. Gut, wir haben vor ein paar Wochen auch berichtet, dass Ferrari ihm angeblich einen Blankoscheck ausgestellt hat, also bleibt abzuwarten, vielleicht bleibt er auch bei Red Bull, das wäre dann spannend zu sehen. Und ich glaube, dass es von Alonso ein cleverer Move ist, A, weil ich meine, der Mann ist jetzt 43, er hat gesagt, er hat den längsten Vertrag seiner Karriere unterschrieben, bedeutet, der bleibt auf jeden Fall bis 2026, wahrscheinlich sogar darüber hinaus bei Aston Martin, wenn es der Körper hergibt, physisch. Und ich glaube, es ist ein Lifetime-Contract, also er wird danach auch als Ambassador weiter für Aston Martin tätig sein, sowas, was wir sehen bei David Coulthard für Red Bull vielleicht. Und was man dazu sagen muss, Honda ist der Motorenzulieferer von Aston Martin ab 2026. So. Und das ist natürlich ein spannendes Ding, wenn man sich überlegt, dass das Red Bull Powertrains Projekt, was Red Bull aufgesetzt hat, nachdem sich Honda eigentlich aus der Formel 1 zurückziehen wollte, jetzt dann doch den Rückzieher gemacht hat, hat gesagt, dass sie wenigstens als Motorenzulieferer dabei bleiben wollen. Wenn man sich überlegt, dass das dieses ganze Umändern des Motors auf mehr Hybridleistung, mehr Elektroleistung nicht gut läuft mit dem Red Bull Powertrains System, dass dann Honda den stärksten Motor liefern könnte. Und insofern ist es für Alonso, glaube ich, ein sehr fairer Move. Er hat auch richtigerweise gesagt, nach dem Wochenende im Moment schlägt Aston Martin Mercedes. Insofern will er auch nicht das Gefühl haben, dass er einen Schritt nach hinten macht, indem er zu Mercedes geht. Also, ja. Was mir das im Endeffekt sagt, ist, eigentlich muss Sepp zurückkommen zu Mercedes.
Das ist süß von dir.
Ganz klare Nummer.
Ich weiß, ich glaube, es hängt viel von Sainz ab erstmal. Ich glaube, Mercedes würde einen Sainz schon bevorzugen, einfach weil er jünger ist. Er ist in der Formel 1, er ist im Moment wahrscheinlich Top 3, Top 4 Fahrer. Aber wenn Sainz vielleicht zu Red Bull geht, wenn Sainz vielleicht ein Multi-Year-Contract mit unglaublichen Summen bei Audi unterschreibt, also bei jetzigem Kick Sauber, dann sehe ich die Möglichkeit. Aber Sepp ist auch immer einer, ich glaube, der hat Interesse an einem Comeback, weil sonst würde er das nicht lostreten, das ganze Thema. Der sagt ja selber, dann würde er nicht zu den Medien gehen. Natürlich war er nicht da, um Formel 1 zu besprechen. Das war immer im Rahmen eines anderen Projekts oder.
Ja, aber mit Vettel sprichst du immer über Formel 1, ja.
Natürlich. Und hätte er kein Interesse.
So interessant ist er dann auch nicht außerhalb der Formel 1-Gespräche.
Wow!
Muss ich jetzt mal nicht droppen, aber.
Ja, nee, finde ich nicht gut, aber gut.
Der hat in den letzten 10 Jahren kein Interview gegeben, was nicht Formel 1-related war. Ja, also
Sepp würde das ganze Thema nicht lostreten, wenn er nicht interessiert wäre. Toto Wolff hat das ja auch mehr oder weniger bestätigt, zumindest, dass sie in Kontakt sind. Und ich glaube auch wirklich, dass Sepp eine Option ist für Mercedes, weil ich glaube einfach, es gibt nicht viele so attraktive Fahrer im Feld und im Nachwuchsprogramm aktuell, wie natürlich einen Carlos Sainz, okay, aber danach erstmal viel nichts. Und natürlich hole ich lieber dann den Sebastian Vettel, der auch neben George Russell wahrscheinlich sehr gut funktionieren kann. Deutscher Fahrer in einem deutschen Team ist immer gut, immer beneficial. Und allgemein eines der größten Sportikonen in der Formel 1. Hole ich natürlich ihn lieber, als wenn ich jetzt Hülkenberg ins Auto setze oder lieber als wenn ich jetzt einen, weiß ich nicht, Ocon ins Auto setze oder so einen Stuss, den ich da gelesen habe. Da setze ich auch keinen Antonelli ins Auto, der gerade mal seine erste Saison in Formel 2 fährt. Das ist einfach Wahnsinn, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach Cap, weiß ich nicht. Machst du einfach nicht. So, deswegen, ja, viel hängt von Sainz ab. Ja, viel hängt von Sainz ab. Mal sehen, was da rausgeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sainz, wenn er nicht zu Red Bull geht, dann geht er wahrscheinlich zu Mercedes. Ich weiß nicht, ob er sich Audi antut. Wahrscheinlich nur, wenn sie ihm 30 Mio im Jahr geben oder so. Und das ist fraglich.
Ja, vor allem, wozu ist Sainz in der Formel 1? Ja, er sieht ja selber, dass er um Siege mitkämpfen könnte, wenn er das richtige Auto hat. Er ist aktuell der beste Fahrer. Fängst du dann an, in ein Projekt reinzugehen wie Audi, wo wirklich alles uncertain ist? Keiner weiß, ob Audi an der Spitze fahren wird 2026 oder am Ende des Feldes. Und wenn du so ein guter Fahrer bist und aktuell so eine Stellung hast im Paddock, ob du dann das Risiko eingehst, zu Audi zu gehen, also wahrscheinlich dann eher ein One-Plus-One-Vertrag mit Mercedes, dass er nach einem Jahr sagen kann, okay, jetzt mache ich doch den Switch, wenn es bei Mercedes nicht so läuft. Oder, ja, keine Ahnung. Gut, Antonelli kann man noch dazu sagen, im Vergleich zu Sebastian Vettel, dem könnte man natürlich 2025 geben als Jahr, wo er das Team kennenlernt, sich eingroovt, um dann 26 mit dem neuen Motor zu starten, anstatt den für ein Jahr in den Williams zu setzen. Der lernt das ganze Williams-Team kennen und macht dann den Switch zu Mercedes und hat dann den neuen Motor und dann ist der Druck da. Aber lässt sich alles hin und her diskutieren.
Nee, der Mann ist ein großes Talent. Der Mann ist ein großes Talent, keine Frage. Aber nur weil du ein großes Talent in der Formel 2 bist, heißt das nicht, dass du ein großes Talent in der Formel 1 bist. Und Mercedes ist ein so wahnsinnig erfolgsorientiertes Team, so wie natürlich alle Teams, die können sich nicht erlauben, einen jungen Fahrer zum Schnupperjahr mal eben reinzusetzen, damit er dann vielleicht zur neuen Regulierungen besser ist. Der braucht seine 1-2 Jahre Minimum bei Williams. Das hat genauso, haben sie das mit George Russell gemacht, der auch ein Riesentalent in der Formel 2 war. Ja. So, genauso ist das eigentlich immer mit solchen Fahrern. Erst Formel 1 bei einem Schwesterteam oder Tochterteam oder wie auch immer und dann zum richtigen Team, wenn sie es sich verdient haben. In der Formel 1 wird nichts geschenkt, außer Stroll.
Und deswegen hat sich ja auch bewährt, muss man sagen. Wenn man sich George Russell anguckt, wenn man sich in Sebastian Vettel anguckt, der auch erst bei Toro Rosso war, dann zu Red Bull gegangen ist. Wenn du dir einen Max Verstappen anguckst, der auch Toro Rosso gefahren ist, dann zu Red Bull. Also gut, stellen wir mal beiseite das Thema. Ihr merkt, hitzige Diskussion. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Ferrari hat den Defizit auf Red Bull im letzten Jahr halbiert im Vergleich zum letzten Jahr. 50 Sekunden waren es beim 2023 Japan GP, jetzt 26 Sekunden Leclerc hinterm Race Leader, Sainz sogar nur 20 Sekunden dahinter, also Ferrari macht deutliche Schritte nach vorne. Und wir können vielleicht noch sagen, dass Haas ein relativ solides Wochenende gefahren ist, P11 für Hülkenberg, P13 für Kevin Magnussen, den Namen vergesse ich jetzt nicht nochmal, nicht 2 Wochen in a row. So, Auswertung, Lines Out Teammates Challenge, JJ 8 richtige Guesses.
Grandios.
Da sieht man ein Lächeln hier in Japan über den Bildschirm huschen.
Grandios.
Ich in Anführungszeichen nur 5 richtig. Insofern 3-1 overall für JJ. Er macht schon wieder diesen. China GP steht vor der Tür. Ganz normaler Track. Wir haben bereits gesagt, seit 4 Jahren nicht mehr gefahren. Wir haben... Muss ich mal kurz auf den Track gucken. 13 Kurven, 2 DRS-Zonen.
16 Kurven.
Nee.
16.
Achso, doch, 16. Doch, du hast völlig recht. Ich habe falsch geguckt. 16 Kurven, 2 DRS-Zonen. Ich gucke nochmal kurz. Renndistanz. Vielleicht kannst du schon mal ein bisschen über die letzten GPs reden.
Ja, natürlich. Also China allgemein eine wahnsinnig coole Strecke, macht, glaube ich, sehr viel Spaß und es mögen zumindest viele, viele Fahrer. Jetzt haben wir natürlich auch einige Fahrer, die die Strecke noch nie gefahren sind. Zum Beispiel Guan Yu Zhu, übrigens Heimrennen in China. Ich glaube, dass das noch nicht viele Fahrer sagen konnten, wenn überhaupt irgendjemand. Piastri ist den noch nie gefahren, Tsunoda ist den noch nie gefahren und Sargent. Das ist natürlich dann schon nochmal was anderes, an den Track zum ersten Mal zu kommen. Natürlich machen die sehr viel Simulatorarbeit, aber naja, einfach wird es mit Sicherheit nicht. Verstappen hat noch nie in China gewonnen. Gut, dadurch, dass das letzte Rennen vor 4 Jahren war, war er da auch noch nicht wirklich in der Position, um Rennen zu gewinnen mit dem Auto. Damals, da war ja noch die, ganz klar, die Red Bull, die Mercedes-Dominance. Und ganz, ganz interessant, wir haben auch ein Sprint-Weekend. Vielleicht während du jetzt nochmal durch die Details gehst, suche ich mal eben die Zeiten raus und dann erklären wir vielleicht nochmal ganz kurz das Sprint-Weekend.
Ja, also nur nochmal kurz Info, 56 Runden, 16 Kurven, 2 DRS-Zonen, Sprint-Weekend, wie JJ gerade schon gesagt hat, bedeutet weniger Practice. Für die Fahrer, normaler Ablauf ist ein Training, Qualifying für den Sprint, zweites Training, Sprint Race als Qualifying für Sonntag das normale Race. Zeiten sagt JJ euch gleich. Worüber sich die Fahrer schon beschwert haben am Ende des Japan-GPs, ist, dass der Track eine neue Surface bekommen hat. Also, dass der ganze Teer, der da auf die Straße gelegt wird, neu gemacht wurde. Und je nachdem, wie gut oder schlecht das gemacht wird, könnte es sehr rutschig sein, also sehr schwierig sein für die Fahrer, Grip in die Reifen zu bekommen. Insofern wurde das Wochenende schon als Istanbul 2.0 ausgerufen. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren war das in Istanbul ähnlich, dass sie den Track neu gemacht haben. Dann war es auch noch relativ kalt, hat geregnet. Das letzte Podium, glaube ich, für Vettel im Ferrari in Istanbul, P3, weil Charles Leclerc 2 Kurven vor Rennschluss vom Track gefahren ist, dadurch Vettel dann an ihm vorbei. Aber sei es drum, also schwierig für die Fahrer und dann auch noch mit weniger Practice könnte es dann umso knackiger werden. JJ, gib uns die Rennzeiten.
Also, die wichtigen Rennzeiten. So, das Sprint-Qualifying am 19. April, das müsste ja dann der Freitag sein, ist um 9.30 Uhr morgens deutscher Zeit. Der Sprint am Samstag ist ganz früh morgens um 5 Uhr deutscher Zeit. Das Qualifying am Samstag ist um 9 Uhr morgens deutscher Zeit und das Rennen ebenfalls um 9 Uhr. Natürlich dadurch, dass es in China ist. China ist 6 Stunden vor der deutschen Zeit. Und die Rennen etc. sollen natürlich immer mittags Ortszeit stattfinden, ist es dementsprechend einfach morgens. Aber ja, wie ihr schon gehört habt, Practice ist am Freitag, ganz früh morgens um 5.30 Uhr. Dann das Sprint-Qualifying ist eben das Qualifying für das darauffolgende Sprint am nächsten Tag, 9.30 Uhr, Sprint am Samstag um 5 Uhr morgens. Dann haben wir das Qualifying um 9 Uhr für das Rennen am Sonntag. Und das Rennen selbst auch um 9 Uhr morgens. So ist das. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon gleich weitermachen mit der Lights Out Teammates Challenge. Ich habe ja gerade einen ziemlich geilen Lauf. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal rein. Leo macht gerade noch die Order, sehe ich. Das gefällt mir. Aber wir fangen einfach mal an mit Alpine, dem derzeit tatsächlich, wer hätte es gedacht, schlechtesten Team. Und ich gehe mit Ocon, du mit Gasly. Man muss sagen, Gasly mit ziemlich schweren Schwierigkeiten der Zeit. Ist natürlich genau das, was du nicht willst. Auslaufender Vertrag, ganz viele Plätze werden frei, unter anderem in besseren Top-Teams. Aber du kannst dich nicht beweisen, weil du in einem Alpine sitzt. Übrigens Alpine wohl auch an Verkauf des Formel-1-Teams interessiert, hat man jetzt gehört aus dem Paddock. Wir gehen weiter mit Kick Sauber. Gehe ich mit Bottas, du mit Zhou. Zhou zum ersten Mal auf der Strecke bei seinem Heim-Grand Prix. Wäre natürlich schon eine geile Story. Wir machen weiter mit Williams, dem drittschlechtesten Teams. Wir beide mit Albon, ist ein Muss. Bei Haas genau das gleiche, wir beide mit Hülkenberg. Bei der Red Bull Cash App gehe ich mit Ricardo. Gedankenprozess dabei war eben, Tsunoda ist noch nie auf der Strecke gefahren. Das könnte schwierig werden. Im Endeffekt ist es vielleicht auch zu viel des Guten. Wahrscheinlich können alle sehr gut da am Sonntag fahren und auch am Samstag eine gute Leistung zeigen. Unabhängig davon, wie oft sie schon dort gefahren sind. Du gehst aber mit Tsunoda, ich wie gesagt mit dem Honey Badger und dann mache ich noch Aston Martin. Aston Martin gehen wir beide mit Alonso. Ziemlich uninteressant. Und jetzt du.
Ja, Mercedes. Du gehst mit Hamilton, ich gehe mit Russell. Gedanke dahinter. Hamilton fühlt sich immer noch nicht richtig wohl im Auto, auch wenn er jetzt ein besseres Wochenende hatte. Glaube ich einfach nicht, dass er das besser machen wird als Russell. Muss man auch gar nicht lang drum rumreden. McLaren, du mit Norris, ich mit Piastri. Ist ein Gefühlsthema. Ferrari muss man mit Sainz gehen. Red Bull muss man mit Verstappen gehen. Aktuell glaube ich. Ich könnte es natürlich ein bisschen rogue machen, aber dafür habe ich zu kleine Eier.
Wer hätte gedacht, dass man bei Ferrari sagen muss man mit Sainz gehen? Das ist doch geisteskrank. Der Leclerc, da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen. Der Leclerc ist im Moment die ganz klare Nummer 2. Zumindest von der Performance, vom Stellenwert. Klar, Leclerc ist für immer irgendwie die Legende in Monza, aber wie auch immer. Wer hätte das gedacht?
Leclerc ist im Moment der. Leclerc! Leclerc!
Ach Gott. Leclerc ist im Moment der deutlich schlechtere Fahrer, aber trotzdem, man merkt natürlich, was er für einen Stellenwert hat. Hat natürlich die Verlängerung bekommen. Sainz wird rausgeworfen gegen Hamilton. Was soll man euch noch sagen, Kinders? News der Woche kann man euch nur sagen. Alonso verlängert, haben wir schon gesagt. Wie du schon gesagt hast, er hat so eingepackt. Er meinte nämlich, dieser Vertrag bindet mich sehr lange an Aston Martin oder so lange an Aston Martin wie noch nie zuvor. Das lässt ein bisschen darauf vermuten, dass er eben auch so eine Ambassador-Rolle danach bekommen hat. Wir haben Sainz, der laut Medienberichten bei Mercedes einen 1+1-Vertrag unterschrieben hat, was das praktisch bedeutet ist. Ein Jahresvertrag und danach gibt es eine Fahrer-Option oder Team-Option, um noch ein weiteres Jahr zu verlängern. Meistens auf der Seite des Teams, macht natürlich auch Sinn. Und dann noch zu allerletzt, um das Trio voll zu machen, gibt es laut Medienberichten eine sehr gute, sehr hohe Chance, dass Oliver Baermann, den wir schon in Saudi-Arabien gesehen haben und der wahnsinnig gut gefahren ist, beim Start der nächsten Saison für Haas fährt. Aber ganz ehrlich, Kinders, das ist auch nichts Neues, wenn ihr uns zuhört, weil das habe ich auch schon vor ein oder zwei Wochen gesagt, dass ich an der Stelle von Haas den Magnussen raushauen würde und Baermann reinhauen würde. Ist doch klar.
Ist ja klar. Ja, an der Stelle 33 Minuten. China GP steht vor der Tür.
Knackig schon.
Ja, so knackig nicht, aber wir haben, glaube ich, einiges mitgenommen. Kleine Info in eigener Sache von mir. Ihr werdet jetzt auch vermehrt so Datenanalysen auf Instagram sehen. Das hat bis jetzt noch nicht so richtig Sinn gemacht, weil wir erst 4 Rennen hatten. Aber so ein paar Grafiken und Fahrervergleiche wird es jetzt demnächst geben, nach dem 5. Rennen, jetzt nach dem China GP. Also schaut auf Instagram auf jeden Fall vorbei, am Wochenende sowieso. Der nächste GP, jetzt wo wir gerade mal, check ich nochmal kurz, was der nächste GP ist. Ich glaube in Amerika, aber du übernimmst mal kurz und sagst schon mal Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, wie immer, Leute, lasst uns ein Follow da auf Instagram, Leitzort F1 Podcast. Schreibt uns eure Predictions für sowohl Sprint als auch Rennen. Das werde ich wahrscheinlich übernehmen, weil bei mir ist das ja dann auch mittags. Und der nächste GP ist auf jeden Fall United States, 3. bis 5. Mai.
Korrekt, das wollte ich gerade noch sagen. Also in Miami am 5. Mai, 22 Uhr abends deutscher Zeit. die Backen. In der Woche davor gibt es wie immer einen Podcast von uns. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This was Lights Out F1. Your
Weekly Formula One Podcast with JJ and Leo.